Die Presse.
Treue Gefolgsmänner, rechtskonservative Hardliner und umstrittene Persönlichkeiten. Donald Trump scheint das politische Kabinett für seine zweite Amtszeit fertig vorbereitet in der Schublade zu haben. Seine Vorschläge sorgen zwar für Aufsehen, aber kommen nicht überraschend. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Für welche politischen Entscheidungen werden hier die personellen Weichen gestellt? Und mit wem wird sich Trump zuerst zerstreiten? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Thomas Vierecke aus dem Außenpolitik-Ressort der Presse. Hallo.
Hallo Christine.
Einiges an politischem Personal ist ja schon angekündigt worden, bevor wir uns die einzelnen Personen im Detail anschauen. Von dem, was man jetzt schon weiß, welche Linie, welche Strategie lässt sich denn in diesen Personalentscheidungen erkennen?
Am Anfang war das alles sehr professionell und zügig, ganz im Gegensatz zu der ersten Amtszeit Trumps. Das kam jetzt innerhalb von 10 Tagen, ist quasi das gesamte Kabinett schon bestimmt und ernannt. Begonnen hat das mit Susie Wise, der Stabschefin, seiner Wahlkampfmanagerin. Das ist eine sehr professionelle und strukturierte Frau, glaube ich, die da eine Stimme der Vernunft auch sein wird im Weißen Haus. Gleichzeitig an ihrer Seite ist Stephen Miller als Vize-Stabschef. Das ist schon eine radikalere Personalentscheidung. Der steht für eine scharfe Migrationspolitik, für die Ausweisung für Amerika, den Amerikanern, also den US-Amerikanern nämlich, genauer gesagt. Ja, und Tom Homan auch eine Entscheidung, die darauf hinweist, dass da eine schärfere Linie, ein schärferer Kurs gefahren wird in der Migrationspolitik. Also das war sehr, sehr viel Professionelles, aber auch schon so eine Vorahnung, das wird jetzt eine radikalere, eine rabiatere vielleicht sogar Agenda werden, die Donald Trump verfolgt. Und das ist alles, glaube ich, gut vorbereitet und eben wie gesagt, dieses Rekordtempo spricht auch dafür, dass das alles schon in den Schubladen war und vorbereitet war. Und jetzt am Schluss, muss man sagen, kommen da die ganz unorthodoxen, radikalen Außenseiter, wie eben Pete Hegseth, ein Fox News Moderator. Das ist auch irgendwie natürlich wieder so charakteristisch für Trump. Das ist einer, der immer schaut, wie kommen die Leute im Fernsehen an, wie kommen die rüber, sind die Delegen, rhetorisch gut. Aber auch einer, der sehr eine radikale Linie verfolgt, der also das quasi wahrscheinlich im Pentagon aufräumen will, säubern will, mit diesen woken Generälen, wie er sagt, das ist seine Argumentation. Also die Leute, die sehr schauen, auf die, dass die Minderheiten da zum Zug kommen, dass es eine Geschlechtergerechtigkeit gibt im Militär. Also gegen all das steht eigentlich dieser Pete Hegseth. Dann die letzte Entscheidung von Donnerstag früh war Matt Gaetz, der neue Justizminister. Da muss man natürlich erst sehen, ob der überhaupt das Hearing besteht im Senat, ob da nicht irgendwelche Skandale auftauchen.
Bleiben wir mal gleich bei dieser Entscheidung für das Amt des Justizministers. Mhm. Also Matt Gaetz gilt als treuer Trump-Jünger sozusagen. Das Interessante an ihm ist, du hast es schon angedeutet, dass er auch innerhalb der eigenen Partei ansonsten eigentlich als relativ unbeliebt gilt und dass er auch in der Vergangenheit tatsächlich sehr schwere Vorwürfe gegen ihn gab.
Genau. Es wurde ermittelt innerhalb des Repräsentantenhauses in der Ethikkommission, weil er geprahlt hat, er habe Sex mit Minderjährigen gehabt, da gibt es einen Fall mit einer 17-Jährigen, es gab Fotos und alles Mögliche. Er hat jetzt dieses Amt zurückgelegt, damit wurden auch diese Ermittlungen eingestellt, aber man muss damit rechnen oder es wird fix so sein, dass Details noch einmal ans Licht kommen, wenn es darum geht, dass der nominiert wird im Kongress oder im Senat besser gesagt. Im Kongress hat er nicht viele Freunde. Er hat vor bald 2 Jahren, im Jänner 23, den Speaker, den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, quasi von der Macht geputscht mit ein paar Gesinnungsfreunden, Freundinnen. Und damit macht man sich natürlich keine Freunde bei der Mehrheit in der Partei. Also er ist einer, der disruptiv ist, der ein Rebell ist, der sehr, sehr radikal Ansichten hat. Und das passt natürlich irgendwie auch zu der Ansage Donald Trumps, wir brauchen im Justizministerium jemanden, der aufräumt, der auf Rache quasi aus ist, der die verfolgt, die uns um den Sieg gebracht haben bei der letzten Wahl. Also das sind eben das war ihm auch zu harmlos, was da alles passiert ist bisher im Justizministerium unter seiner Führung damals. Da war Jeff Sessions ein Senator, da war William Barr, auch eigentlich ein sehr, sehr konservativer Jurist. Also die waren ihm alle zu wenig hart. Und jetzt soll halt einer kommen, der ein Hardliner ist. Und das wird sich auch auf anderen Politikfeldern wahrscheinlich so abzeichnen. Ja.
Du hast schon erwähnt, Big Hexes soll ja Verteidigungsminister werden. Außenminister soll Senator Marco Rubio werden, auch ein konservativer Hardliner. Gerade in puncto Außenpolitik wird ja vielerorts nervös erwartet, welche Policies wird Trump verfolgen. Was können wir uns von dieser Personalentscheidung erwarten?
Marco Rubio ist natürlich ein Profi, da ist er wirklich ein Außenpolitik-Experte. Im Senat, da kann man jetzt gar nichts dagegen einwenden. Er ist natürlich auch ein Falke, ein Hardliner, was betrifft Russland, auch was China anlangt. Einer, der sich sehr, sehr einsetzt für die Menschenrechte der Uiguren zum Beispiel, gegen TikTok. Also das ist sicher Peking ein großes Dorn im Auge, dass der jetzt da die Außenpolitik nach außen hin exekutiert. Zugleich kommt auch als nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz ins Amt, der eine ähnliche Politik verfolgt. Das sind zwei Profis und die stehen aber auch für ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Ja. Also das sind eigentlich Leute gewesen, die einst aus waren, gegen Putin zu kämpfen oder auch gegen Xi Jinping eben. Aber im Fall der Ukraine haben sie sich ein bisschen gedreht, sind pragmatischer geworden, flexibler geworden, haben sich angepasst an die Trump-Linie und stehen jetzt eigentlich dafür ein, dass der Krieg zu Ende kommt, und zwar über eine Verhandlungslösung. Und das wird eher zu Ungunsten der Ukraine ausfallen. Das ist jedenfalls die Befürchtung in Kiew und in den europäischen Hauptstädten.
Weil wir jetzt schon bei dieser zentralen Frage Russland-Ukraine sind, bis jetzt, also die Personalentscheidungen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, das ist so ein Modell, weiß, männlich, konservativ. Es findet sich auch eine frühere demokratische Kongressabgeordnete auf der Liste, Tulsi Gabbard, die wird Geheimdienstchefin werden. Und sie ist auch schon mit einer verständnisvolleren Haltung, um es überspitzt zu formulieren, gegenüber Russland aufgefallen. Was können wir von ihr erwarten?
Das ist auch wieder eine typische Trump-Entscheidung out of the box, also für eine loyale Anhängerin, die die Seiten gewechselt hat. Sie war diejenige, die ihn vorbereitet hat auf das Fernsehduell gegen Kamala Harris, die sozusagen für Kamala Harris gestanden ist und damit Trump sich da einstellen konnte auf diese Person, auf Harris eben. Gabbard ist eine Demokratin aus Hawaii ursprünglich, die im Repräsentantenhaus war, aber irgendwie auch unorthodox damals schon agiert hat und auch für die Präsidentschaftsvorwahl angetreten ist bei den Demokraten und hat sich in den letzten 2-3 Jahren offenbar ins Lager Trumps geschlagen und ist jetzt als Geheimdienstkoordinatorin zuständig, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass sie dafür eine große Kompetenz mitbringt. Also auch da wird man sehen, wie das mit dem Nominierungsprozess vonstatten geht. Trump kann durchmarschieren, er hat alle drei, also er hat das Weiße Haus klar gewonnen, er hat den Kongress klar gewonnen, also jetzt auch eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat sowieso, der Supreme Court ist auf seiner Seite. Also es ist formell wenig Widerstand, aber im Senat gibt es natürlich schon auch so kleine, feine, wie soll ich sagen, Widerstandsnester. Da gibt es eben viele oder eine Reihe von moderaten Senatorinnen zum Beispiel aus Alaska oder aus Maine. Und da wird es nicht ganz so einfach sein, die auf die Seite des neuen Trump-Kabinetts zu ziehen. Aber ich erwarte mir da schon ein bisschen mehr Drama. Und vor allem bei den zwei Entscheidungen oder auch drei, wenn wir sprechen über Matt Gaetz, Pete Hegseth und Tulsi Gabbard, da erwarte ich mir dann eigentlich schon ein bisschen eine Gegenwehr gegen diese Walze, diese Trump-Walze.
Da werden wir auf jeden Fall noch gespannt beobachten, was kommt. Ein ganz großer Wahlkampfhelfer Trumps, nämlich Elon Musk, der soll eine neue Abteilung für effizientes Regieren leiten. Also das wäre dann nicht direkt Teil der Regierung. Hat man da schon eine Idee, welche Befugnisse soll der dann haben und was ist da geplant?
Ich sehe das eher so als ein Beratergremium. Es wird eine neue Behörde angeblich sein. außerhalb der Regierung? Also ich nehme eher an, das wird so ein beratendes Einfluss einnehmen auf die Regierung, auf Trump. Hat ja schon vollmundig angekündigt, Musk, dass er $2 Billionen einsparen will und die Bürokratie verschlanken will. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Und vor allem, jetzt ist die Chemie ja perfekt. Trump ist wunderbar mit Musk im Einvernehmen. Sie reisen gemeinsam. Musk ist offenbar die halbe Zeit in Mar-a-Lago, in der Residenz von Trump, und isst mit ihm zu Abend und versucht seinen Einfluss da irgendwie geltend zu machen. Er hat ja auch immerhin fast $120 Millionen gespendet im Wahlkampf. Aber auf lange Sicht, glaube ich, oder auch mittelfristig, ist da ein Potenzial für einen Crash. Ja, dass diese zwei Mega-Persönlichkeiten, Mega-Egos zusammenprallen und dass es da irgendwie mal so einen Krach gibt, dass die in Unfrieden auseinandergehen. Das ist, glaube ich, kann man sagen, ist fast programmiert. Ja.
Zwei Hardliner kümmern sich künftig um das Thema Migration. Mhm. Du hast schon einen erwähnt, der ehemalige ICE-Chef Tom Howman, der wird Grenzschutzbeauftragter, und South Dakotas Gouverneurin Kristi Noem wird Heimatschutzministerin. Also da ist quasi auch zu erwarten, dass Trump seine restriktiven Ankündigungen im Wahlkampf auch einfach umsetzen wird können.
Ja, das ist auf jeden Fall so angesagt. Also Howman ist auf jeden Fall ein Experte, der hat schon in der ersten Amtszeit da versucht, eine Massendeportation in Gang zu bringen. Das ist nicht so einfach. Also da erwartet sich jetzt Trump mehr Nachdruck. Bei Kristi Noem muss man sagen, die war Gouverneurin in South Dakota, auch eine ganz loyale Anhängerin, auch ein bisschen umstritten in der Partei, so ein bisschen rechts außen, eine Gegnerin von Lockdown-Maßnahmen, also sehr libertär eingestellt, eine Rancherin, die mit einem Buch Aufsehen erregt hat im Frühjahr und sie sich möglich verbaut hat, damit ihre Kandidatur für den Vizepräsidenten Posten, also die wäre sicher eine Kandidatin gewesen, die ist jetzt nominell auch zuständig für diese Migration, für die Abschiebung. Also wie gesagt, es fehlt ihr, glaube ich, da die Erfahrung und die Kompetenz. Aber mit Tom Homan an der Seite, glaube ich, das ist wahrscheinlich der Exekutor. Aber wie gesagt, also das wird sicher nicht so einfach ablaufen, wie sich das die Trump-Regierung vorstellt. Vor allem, weil es erstens gegen die Latinos geht, die ja fast zur Hälfte für Trump gestimmt haben bei dieser Wahl. Was auch interessant ist, dieser Zuwachs bei der Latino-Minderheit. Und zweitens wird sich auch die Wirtschaft zu Wort melden, also eben auch die Unterstützer Trumps, weil da geht es um 11 Millionen, manche sagen sogar bis zu 20 Millionen illegale Migranten, die in den USA leben, aber auch gleichzeitig ein Herzstück der Wirtschaft sind als Gärtner, als Köche, als Haushälterinnen etc.
Wir kennen ja alle Donald Trump und seine Persönlichkeit, deswegen ist es nicht wirklich überraschend, dass da auch unkonventionelle Kandidatinnen dabei sind. Aber ist die Beobachtung richtig, dass man sich auch ein Stück weit verabschiedet von einem Ideal eines Politikers, dass man sagt, ein Politiker soll auch eine möglichst selber eine integre Persönlichkeit haben und auch ein bisschen so etwas unter Anführungszeichen wie ein Vorbild selber sein?
Ja, aber ich meine, Trump ist ja selber nicht das beste Vorbild, also insofern ist das jetzt nicht so überraschend, dass er da unorthodoxe Persönlichkeiten beruft. Ich meine, noch nicht gesprochen haben wir über Robert Kennedy, den Neffen des früheren Präsidenten.
Der ist im Gespräch als möglicher Gesundheitsminister.
Genau, also jedenfalls irgendwas im Gesundheitsbereich, das muss jetzt nicht ein Ministerium sein. Und der hat ja auch ganz bizarre Ansichten zum Teil zu Impfungen. Also auch das ist sozusagen Trump pur. Also das ist so eine Persönlichkeit, die irgendwie von der demokratischen Seite kommt, aber irgendwie libertär gesinnt ist. Der, aber auch das muss Trump ins Kalkül ziehen, der ihn unterstützt hat, der seine Kandidatur mehr oder weniger aufgegeben hat, um ihn zu unterstützen. Und solche Leute werden natürlich im Trump-Universum belohnt. Wobei man sagen muss, man weiß nicht, ob das gut geht. Also das hat sich auch in der ersten Amtszeit gezeigt, dass er da Leute berufen hat, Minister, Generäle, mit denen er dann gebrochen hat später. Ja. Also auch da gibt es Potenzial für so quasi Bruchlinien, bei Kennedy auf jeden Fall.
Also auf persönlicher Ebene sagst, du könnte es krachen. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast schon gesagt, in allen eigentlich entscheidenden politischen Gremien hat Trump die Mehrheit, die Leute auf seiner Seite, aber du erwartest dir schon auch da und dort ein bisschen Aufsehen oder so etwas wie Gegenrede, besonders im parlamentarischen Kontext. Ja. Denkst du, dass diese Strategie, also wirklich treue, loyale Gefolgschaft auf alle entscheidenden Positionen zu setzen, auch so etwas wie das demokratische System letztlich unterwandern könnte, oder geht das zu weit?
So weit würde ich nicht gehen. Im obersten Gerichtshof sitzen auch vernünftige, moderate Republikaner, Konservative, die nicht immer mit Trump stimmen, das weiß er auch, und im Senat erst recht. Also der Senat ist natürlich die exklusivere Kammer, da sind nur 100 Abgeordnete vertreten, die eine 6-jährige Amtsperiode haben im Vergleich zum Repräsentantenhaus mit einer 2-jährigen. Und die haben ein größeres Selbstbewusstsein und eine größere Erfahrung auch. Und die haben halt einen Ruf auch schon aus der Vor-Trump-Ära. Und da glaube ich schon, dass es da gewisse Stimmen gibt, die da ihn einbremsen werden oder versuchen jedenfalls so einen Kontrapunkt zu setzen. Ja.
Vielen lieben Dank.
Bitte gerne.
Weitere Personalentscheidungen sind dann für Freitagmorgen angekündigt. Donald Trump wird uns also auch weiterhin noch vor seinem Amtsantritt im Jänner auf Trab halten. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.